Herzlich willkommen zur dritten Folge von Ultravision, von Leidenschaft zur Bewegung. Ich bin der Fabu, euer Host, und heute tauchen wir wieder ein in die leidenschaftliche Welt der Ultras. Wir werfen einen Blick auf die Kurve aus den Anfängen, ihre Freiheit, die Ultras bis heute verteidigen, und ihre Strahlkraft dahinter. Ein Fokus legen wir heute auf die legendäre Kommando Ultra Curva Sud von OS Roma. Eine einflussreiche Gruppe mit einer spannenden Geschichte bis zurück in 1970er. Außerdem schauen wir die Entstehung der ersten Choreos und die Idee dahinter an. Und wir reden über die Murales, Wandmalereien, die in Italien stark mit der Ultrakultur verbunden sind. Mach's dir bequem und leg den Kopfhörer an. Starten wir gemeinsam in die Geschichte der Bewegung. Willkommen bei Ultravision.
In der letzten Folge geredet die erste Gruppe, wie die entstanden sind, Fossa dei Leoni, relativ unter die Gruppe genommen, auch immer wieder als Beispiel hergezogen, also die erste Gruppierung, oder die erste, sagen wir, Gruppierung, die als das akzeptiert wird, vom AC Milan. Wir wollen schon noch ein bisschen darauf schauen, wie sich das näher, aber die Ultra-Gruppierung ist das eine, das andere ist, du musst die Masse im Stadion näher irgendwie können bewegen, mobilisieren, dass es eben eine Kurve gibt, die ja relativ viel Strahlkraft hat in den Stadien selber.
Ja, definitiv. Kurven, die eben, wie du gesagt hast, Macht oder Strahlkraft, je nachdem, wie man es auslegt. Eine vereinte Kurve, wenn sich die querstellt, wird es mächtig. Also das kann gut auch sein, dass wenn sich mal eine Kurve querstellt und ihre Forderungen tut platzieren, dass ein Verein oder je nachdem vielleicht auch ein Verband irgendeine Musik knickt oder er knickt einfach ein, weil es halt einfach auch viele Menschen sind, die dahinter stehen.
Ich glaube, ein modernes Beispiel ist der Tennisbau in der Bundesliga beim Schutten. Genau. Wo Hack für Hack sind vom Platz geflogen und nein, ist zwar okay, jetzt müssen wir schon mal schauen.
Genau. Und vielleicht auch der, gehen wir heute ein bisschen zurück und schauen das Ganze mal ein bisschen an, wie das gekommen ist. Und es ist ja nicht einfach von 0 auf 100 gestartet. Wenn man so ein bisschen schaut, grundsätzlich, ich würde jetzt mal sagen, praktisch jede Kurve steht in ihrem Goal. Es gibt, glaube ich, so ein paar einzelne Ausnahmen. Zum Beispiel so das Paradebeispiel ist Empoli. Die stehen eigentlich auf der Gegengeraden, würde man jetzt mal so blöd sagen. Oder auf der Haupttribüne, je nachdem, wie man es auslegt. Aber die haben sich dort echt zu Beginn der 70er, haben sich die eigentlich so hinter den Goal anfangen zu sammeln. Das ist der grösste Umstand, der zu dem geführt hat, ist eigentlich, weil es die billigsten Plätze waren.
Ja.
Das ist bis heute eigentlich vielen Orten so, dass eigentlich die Kurven die billigsten Plätze sind. Das ist Fluch und Segen, je nachdem, wie man es anschaut. Eine Kurve ist aber auch immer oder auch schon relativ früh zu Beginn der 70er ist ein Spiegel von der Gesellschaft gewesen. Also dort hat sich alles getroffen. Am Anfang sicher vor allem Leute aus der Arbeiterklasse oder Studenten, je nachdem, was sich dort getroffen haben. Wenn man es heute so ein bisschen anschaut oder ummünzt, ist halt echt wirklich der Extrem. Es ist der Spiegel von der Gesellschaft, wo du stehst in der Kurve und du kannst vielleicht, bist selber Student. Neben dir steht vielleicht ein Bauarbeiter. Es kann aber auch sein, dass der Arbeitslose neben dem Banker steht.
Ja, das ist ja Schutten für alle, eben auch weil sie günstigste Plätze sind. Oder ja, Sport für alle, muss man sagen.
Genau. Dort, was in der Kurve eigentlich schon von Anfang an eigentlich Grundsatz war, dass der Sozialstatus egal ist. Also du hast eigentlich wie am Eingang vom Stadion, hast du da eigentlich wie abgelegt. Und in dem Moment, wo du das Stadion betreten hast, bist du eigentlich Fan gewesen. Du bist Fan von deinem Verein gewesen. Und das ist auch das, wo eine Kurve eigentlich so zusammenschweißt, dass eigentlich der gemeinsame Nenner ist für alle der gleiche.
Ich würde sagen, das ist, glaube ich, das, was so ausmacht und das ist das, was die Faszination dran ausmacht. Das ist einfach, ist ja egal, woher es kommt.
Dort ist auch wichtig, so ein bisschen zu sehen, dass dann eigentlich auch bis Mitte so 90er sind die Kurven völlig überfüllt gewesen. Vielleicht auch ein bisschen im Umstand gestaltet, dass, ja, in diesem Land man manchmal mit Kontrollen und so Sachen nicht ganz so genau nimmt, wie vielleicht in anderen Ländern. Aber es macht es irgendwie auch noch sympathisch. Finde ich gerne.
Ja.
Nicht immer alles so ernst gesehen. Und das hat wirklich völlig überfüllt. Also, wenn dort irgendwie, weiss nicht, zu war, kam, hat es auch geheißen, das geht gar nicht.
Schiffen während dem Match schwierig.
Ja, genau. Er hat aber dort eigentlich auch ein bisschen mit sich gebracht, dass es durch die Anti-Haltung gegenüber vielen Sachen, auch zum Beispiel gegenüber der Polizei oder dem Staat oder irgendwelchen Obrigkeiten oder irgendwelchen gesetzlichen Normen, Werten, weiss nicht was, hat die Kurven oder auch die Gruppen von den Ultras im Speziellen Freiräume geschaffen. Und das jetzt überhaupt nicht im negativen Sinn, sondern in diesen Freiräumen ist es eigentlich mehr darum gegangen, dass du wirklich eigentlich in der Kurve hast du können sein, wie du hast wollen. Du hast nicht müssen den geschniegelten Banker spielen. Nein, du hast können machen, was du hast wollen. In dieser Kurve innen. Und auch wieder dort wirklich wichtig, nicht im negativen Sinn gemeint, sondern du hast echt wirklich können, die selber sein. Dein Sozialstatus ist keine Bedingung gewesen, deine Kleidung ist keine Bedingung gewesen, dein Aussehen ist auch keine Bedingung gewesen. Du bist einfach da gewesen, bist in der Kurve hineingestanden und hast deinen Verein unterstützen
wollen. Und das ist ja das, wo eben das Zusammengehörigkeit, das Gefühl dann auch ausmacht. Eben, das ist da, oder auch, eben mit Sozialstatus, Sport für alle zusammen für einen Verein, oder zusammen, ja, zusammen gegen irgendetwas, aber doch zusammen einfach für einen Verein und zusammen auch etwas bewirken und zusammen etwas gestalten. Wie eben zum Beispiel, ja, die Choreos-Spruchbänder etc., die ja auch dann entstanden.
Der Ursprung oder die Wichtigkeit nach dort aus, ehrlich, aus der Kurve rauskommt, hat dann auch mit der Struktur von Kurve, wo dann eigentlich eben genau die Choreos geschaffen hat. Und durch die Strukturen, in der Kurve. Was sind Strukturen in der Kurve innen gewesen? Oder sind sie heutzutage noch? In der Kurve gibt's meistens verschiedene Ultragruppen. Also, im Sinn von mehrere. Es gibt aber auch Kurven, wo es einfach eine gibt. Gerade in Italien gibt's das durchaus auch noch. Ist aber eher eine Seltenheit, wo es halt einfach explodiert ist. Wo jeder irgendwie ein bisschen wollte seine eigene Gruppe gestalten. Ja. Und die zusammen haben eigentlich die Kurve gelenkt. Im Speziellen dort ist es meistens eigentlich so, dass es immer eine Hauptgruppe gibt. Sagen wir jetzt mal, es gibt 5 Gruppen, von diesen Gruppen ist halt einfach eine die Hauptgruppe. Die anderen sind nicht Nebengruppen, sondern dort geht es um Stellenwert. Das klassische Beispiel oder das einfachste Beispiel ist so ein bisschen, dass wenn man eine Kurve anschaut und die Zaunfahnen hängen vorne, kann man eigentlich in sehr, sehr vielen, es gibt auch dort wieder Ausnahmen, weil niemand definiert das oder hat es jemals wirklich gesagt, das ist es so, das hat sich durch die Entwicklung oder durch eine gewisse Haltung hat das entwickelt, dass eigentlich die Zaunfahnen, die am zentralsten ihrer Kurve hängen, kann man davon ausgehen, dass das die Hauptgruppe ist. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen, je weiter aussen, desto weniger zu sagen hat die Gruppe. Ja. Aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Das heisst jetzt nicht, dass die niedriger ist oder weniger Wert hat, sondern es geht mehr darum, dass die Gruppe im zentralen Punkt, die hat ein sehr grosses Gewicht in ihrer Kurve innen. Die andere Gruppe, die vielleicht ganz aus am Rand ist, die hat euer Gewicht in ihrer Kurve innen, aber es ist vielleicht ein anderes Gewicht in Bezug auf die Gruppe, die ganz in der Mitte innen ist.
Und die zentrale Punkt. Die zentrale Gestalt der Kurve zu einem sehr grossen Punkt und mit.
Ja. Ja. Definitiv. Ja, also, die Hauptgruppe hat auch dort, ist vielfach so, dass eigentlich die Gruppe, die am zentralsten ist, meistens so der Gapo stellt.
Ja.
Also der Haupt-Gapo. Gerade die Fußballkurven ist es meistens so, dass es nicht nur einen hat. Aber es gibt wie einen, der der Haupt, wenn man das so kann definieren.
Der, also, der Donau gibt, im Prinzip. Ja.
Also der Italiener würde jetzt sagen, so der Gabi von den Gabos.
Ja, genau.
Genau. Was man dort vielleicht auch mal noch ein bisschen besprechen oder anleuchten ist, dass natürlich das Gesetz, sagen wir dem jetzt mal so, dass die zentralste Gruppe ist die Hauptgruppe, führt natürlich auch zu Konflikten.
Das wollte ich auch sagen. Also es gibt ja auch, aber wenn du 5 Gruppen hast, wo alle eigentlich das gleiche Ziel wie der Verein supporten, aber dann gleich auch nicht ganz ähnlich sind, gibt es ja schon ein Konfliktpotenzial, das nicht unerheblich ist.
Ja, weil es geht halt auch um ein gewisses Statussymbol. Gerade in der Welt der Ultras ist sich selber Teil zu nennen von Hauptgruppen, hat halt schon eine gewisse Stahlkraft. Innerhalb von der eigenen Kurve, aber auch über die Kurven raus. Also in die Welt raus, von den Ultras, ist halt schon. Also nicht, dass die Person sich mit dem profitiert. Aber es geht darum, dass die Leute halt wie eine Strahlkraft überkommen mit dieser Gruppe. Und das halt echt auch ein Statussymbol ist. Und das führt halt schon zu Reibereien untereinander. Also es hat gerade in Italien, ist es gut. Also man kennt es in der Schweiz, Deutschland, Österreich, kennt man es nicht so wirklich, dass es in Kurven in Reibereien gibt, wegen dem Status oder so. Wenn, dann läuft es entweder meistens in verschlossenen Türen. Bei den Italienern ist halt ein bisschen der Aspekt, dass sie sehr emotionale Menschen sind. Und dort wird halt relativ schnell wird gehandelt.
Ja.
Also ich will nicht sagen, dass es in anderen Ländern nicht auch so kann sein. Definitiv auch. Aber gerade die Italiener sind für das ein bisschen das Paradebeispiel. Und es gibt dann auch Gruppen oder Kurven, die das so ein bisschen gecheckt haben. Dass das halt zu Reibereien kann führen. Man hat dann eigentlich auch so ein bisschen angefangen, durch das, dass man das Problem erkannt hat, dass man sich zusammengeschlossen hat in sogenannten Direttivos.
Ja.
dass sie eigentlich nachher wie so die Kurvenführung sind. Da hat es nachher vielleicht aus jeder Gruppe einen Vertreter gehabt und dann hat man das miteinander angeschaut und so. Was dort ganz ein gutes Beispiel ist, die Kurve von AS Roma. Curva Sud. Die haben 1977 haben die etwas gemacht, was ein kleines Novum war. Sie haben es geschafft, alle Ultragruppierungen unter einem Deckmantel zu vereinen und das Ganze hat sich nach Kommando Ultra Curva Sud genannt. Und das ist eigentlich so, alle Gruppen, wir haben in der zweiten Folge, haben wir ja darüber diskutiert, so die Gruppen und so, und das ist auch unter anderem der Name der Boys gefallen, die sich im 72 gegründet haben. Und die waren ja Teil von diesem Kommando Ultra und die haben eigentlich ihre Zaunfahnen abgehängt. Und sie nicht mehr aufgehängt, dafür ist das Kommando Ultra Curva Sud über die ganze Kurve gegangen. Also sie haben wie alle Gruppen in einen Topf geschossen, haben ehrlich die Eigenständigkeit aufgegeben, ein bisschen weit, und sie aber dann vereint als eine Kurve gelaufen.
So als Zeichen, hey, wir schaffen jetzt zusammen.
Ja.
Genau. Ja.
Und das hat sie unglaublich stark gemacht. Also das ist wirklich, 1977 ist das Ding aufgekommen, ist dann nach 10 Jahren ein bisschen Missstände gegeben, so. Nachher so vor den 90er, also Ende 90er ist nachher effektiv die Auflösung gekommen. Aber in diesen 10 Jahren, wo sie wirklich aktiv am Werk waren, waren sie eine der stärksten Kurven in Italien. Und auch bis heute hat das Kommando Ultra Curva Sud noch immer eine gewisse Strahlkraft.
Ja, du hast eine ganz andere Ressourcenmöglichkeiten, wie alle an einem Strick ziehen, mehrheitlich an einem Strick ziehen.
Genau, ja, definitiv.
Jetzt auch, wenn man gerade wieder auf die Choreos geht, wo ja, der ist sehr eindrücklich, auch sie gerade auch in Italien.
Mhm. Vielleicht dort noch schnell der Ding, eben 77 ist das, ja. CUCS nennt man es als Kürzel, ist ja gekommen. Und wenn sie dort vielleicht auch noch schnell einschieben will, weil das finde ich noch recht auch wieder so ein bisschen sinnbildlich für Italien, für die Ultrakultur. 10 Jahre später ist es dann zu einer Abspaltung gekommen.
Ja.
Und zwar aus dem Grund, weil Lazio ist ja der Stadtrival.
Ja.
Die haben sich ja gar nicht gern.
Nein.
Dort bei Lazio hat ein Spieler gespielt, Lionello Manfredonia.
Ja.
Und der hat dann das Gefühl gehabt, ja, jetzt Lazio habe ich gesehen, jetzt wollte ich den anderen Teil der Stadt sehen.
Ui.
Jawohl, genau, ui. Die Kurve hat das am Anfang nicht so erfreut aufgenommen. Und dort ist dann echt der Punkt gekommen, wo es ein bisschen schwierig ist geworden.
Ja.
Es hat Leute gegeben im CLCS, wo nachdem sich der Manfredonia entschuldigt hat, für Sachen, die er früher gesagt hat,
ja,
wo er halt recht Lazio im Herzen hat.
Lazio-lastig argumentiert.
Genau, ja, richtig. Haben sie können sagen, okay, wir können das akzeptieren, dass du bei uns spielst. Es hat aber auch Teile gegeben, die das nicht können akzeptieren konnten. Und die haben sich abgespalten und haben sich dann CUCS-GAM genannt. Kommando Ultra Curva Sud, Gruppo Anti Manfredonia.
Ich denke, das ist so etwas. Es ist ja, das, aber das finde ich ja als, finde ich ja krass, dass wegen einem Spieler, der shootet, so etwas eigentlich Gutes, wie ich finde, einfach kaputt geht.
Ja.
Oder kaputt geht, sich trennt, muss man so sagen.
Ja, oder? Sich abspaltet. Also, aber das ist auch, das liegt eigentlich auch wieder in Sache vor Natur.
Mhm.
So, für die Leute in dieser Kurve ist eigentlich der Verein, den sie supporten, ist der Beste.
Ja.
Und stell dir jetzt vor, dein Erzrival hat einen Spieler. Und plötzlich sagt er, ja, ich komme jetzt zu euch, für ein paar Jahre kann shooten. Und vorher lässt er Zeug raus, von wegen, ja, Lazio ist das Beste, Lazio hier, Lazio dort, und Roma ist einfach nichts. Und plötzlich soll der dein Trikot oder dein Logo auf seiner Brust tragen.
Ja, das ist ja auch so etwas, was mich so fasziniert, dass das wirklich das sehr werteorientierte in der Ultrakultur. Es geht viel um Werte, wir haben vorhin über Statussymbol, wirklich so um Wertsachen, um Sachen, die wirklich einfach mit Wert und Anstand und wo Moral in dieser, wir ja so davon geredet, ein bisschen Parallelgesellschaft sind. Also es geht sehr viel um das und läuft auch viel über das, entwickelt sich auch viel über das.
Das war so die erste Abspaltung, wo die Kurve und auch das CUCS im Speziellen extrem geschwächt hat. Und nachher eigentlich Ende 90er ist dann der totale Absturz gekommen, respektive die Auflösung.
Mhm.
Das war eigentlich mehr so ein bisschen geschuldet. Generationenwechsel und um einen gewissen Umsturz durch andere Gruppierungen, die sich eigentlich nicht wirklich mit dem CUCS wollen abtun.
Ja.
Könnte man jetzt so sagen.
Dann muss man vielleicht noch auf das Thema, eben so, wie hat sich die Struktur, die Kurve, wie sich die entwickelt. Eben dort möchte ich gerne auch noch darauf zu reden kommen. Eben, wir haben schon viel über die Zaunfahne, die Spruchbänder geredet und auch die Choreos. Woher kommen die? Oder wie hat sich die entwickelt und etabliert? Und die gibt es ja bis heute.
Ja, also eben genau, die Zaunfahne und die Spruchbänder ist halt einfach aus der Demo-Zeit rausgekommen, wo sinnbildlich oder wo unterstützt hat, dass das überhaupt so weit ist gekommen. Und dann ist halt einfach, die Zaunfahne ist halt schnell zum Thema geworden, weil man halt einfach seine eigene Gruppe hat auch wollen präsentieren, respektive wollen anzeigen, hey, wir sind da übrigens und falls ihr uns sucht, wir wären da rum. Die Choreos an sich, die sind eigentlich so ein bisschen entstanden aus dem Ding raus. Du hast, alles ist relativ schnell unter so ein bisschen Ritual gefallen. Mhm. Also der ganze Stadionbesuch, nachdem dass die Ultrakultur so ein bisschen aufgekommen ist, hat es so gewisse Rituale gegeben. Also zum Beispiel, wenn der Gästesekt sich hat angefangen zu füllen, dann hat die Heimkurve eine Horti Hallo gesagt. Oder wenn...
Sehr nette Art und Weise.
Definitiv immer mit Anstand. Oder wenn zum Beispiel auch die gegnerische Mannschaft auf den Platz aufgekommen ist, dann hat man auch denen Horti Hallo gesagt. Und dann aber wiederum, wenn die eigene Mannschaft ist, hat man natürlich denen auch Hallo gesagt, aber mit einem pushenden Effekt. Und so sind eigentlich dann auch die Choreos entstanden. Es war so der letzte Ding zum Team noch einmal, so der letzte Stempel aufdrücken, so der letzte Mentalitätsding, so hey, jetzt geht's los und jetzt holt den Sieg für uns, für die Kurve, für die Leute aus dem Verein. Das ist echt am Anfang. Es waren halt tendenziell jüngere Leute gewesen. Ja. Wir haben ja darüber geredet, so zwischen 15 bis 20, vielleicht auch ein bisschen älter, aber so der grosse Ding war so im jugendlichen Spektrum innen gewesen und die haben natürlich nicht viel Geld gehabt.
Ja.
Viel Geld haben sie halt einfach über Kurven gesammelt und haben dann eigentlich sehr einfache Choreos gemacht mit Schallparaden oder irgendwelchen zigtausend verrissenen Telefonbüchern, die sie dann einfach in die Luft aufgeschossen haben. Oder was sie auch sehr viel gebraucht haben, sind so die Ballone, die sie dann echt in die Luft hatten oder irgendwelche Pompons, da die Cheerleader.
Da die fetten Dinger da. Ja,
genau. Und das war echt so ein bisschen der Anfang gewesen. Der Ursprung war wirklich ehrlich gewesen, das war der letzte Moment gewesen, wo die Kurve hat können sich noch einmal melden und können sagen, hey Jungs, jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr dran sein und jetzt, wir wollen heute gewinnen. Ja. Das hat sich dann eigentlich so entwickelt. Gerade so in Deutschschweiz, Deutschland, Österreich ist sehr professionell, also sehr höchst professionell.
Jetzt wollte ich sagen, oder? Wenn ich an Choreos denke, wo ändert, eben Schweiz, Italien, manchmal, aber hauptsächlich auch Deutschland, der Schutter mitverfolgen, ist zu Deutschland wirklich etwas für mich, wo wahnsinnig krass ist, wie man das schafft, ist Kaiserslautern. Mhm. Was die Gruppierung und die Menschen dort für Choreos herbringen, und zwar manchmal Spieltag für Spieltag, also das haben wirklich da im Saisonendspurt die Choreos gebracht, fast Spieltag für Spieltag mit wahnsinnigen Motiven, mit riesigen Sachen, mit wahnsinnig viel Kreativität auch, muss man sagen. Das ist dann etwas beim Support, wo ja weit eigentlich über den Sport ausgeht. Also das ist ja wirklich etwas, wo Planung braucht, wo eben Kreativität braucht. Was machen wir denn? Was haben wir noch nicht gemacht? Kommt das irgendeine schon? Ja. Und das ist etwas, wo auch so faszinierend ist. Für mich jetzt, der Support von den Kurven für einen eigenen Verein mit Choreos und dann während dem Spiel auch mit den Fangesängen, die sich ja auch entwickelt haben.
Mhm, genau, ja. Und das ist echt wirklich auch, jetzt so choreotechnisch, dort sind die Italiener halt einfach geblieben. Also schon bis heute ist relativ, sie aufwendige Choreos sind eher ein Novum in Italien. Sie halten es sehr einfach. Also meistens sind es einfach eben irgendwelche Ballons oder Fähnchen und dann noch ein Spruchband dazu. Und meistens ist es das Nähren so ein bisschen. Also was sie aber auch sehr, sehr oft brauchen, ist die Blockfahnen. Also wo die ganze Kurve bedeckt. Dort tun eigentlich die Ultras Tito Cuccarioni von Sampdoria, die so ein bisschen für sich beanspruchen, dass sie so die erste Kurve waren, oder die erste Gruppierung, die Blockfahne hatte, die über die ganze Kurve ist gegangen. Mhm. Das war im 1981 gewesen. Aber auch das hat sich dann recht nah zu entwickeln. Und das ist so etwas, was sie noch, sagen wir mal, etwas Aufwendigeres, was sie mal noch zwischendurch so ein bisschen brauchen. Aber die Italiener behalten Choreos relativ einfach. Einfach, aber mit Stil.
David, die Trainer hat sie. Also mit sehr viel Stil, muss man meistens sagen. Ja, beim Support ist es auch so, das ist ja, und die Choreos sind ja Strahlkraft. Also das ist ja, eben, wir sind hier, wir arbeiten etwas zusammen, wir arbeiten das zusammen. Und vor allem habe ich auch immer das Gefühl, eben gerade bei den Leuten, die eben nicht in dieser Kurve sind, nicht in der Ultragruppierung stehen, weckt das doch auch noch einmal, ja, Faszination zum einen, vielleicht zum anderen auch ein bisschen, ja, cool, oder? Also das Gefühl.
Definitiv, definitiv. Also, ich meine, es wird ja dann immer wieder in die Kurve reingeschaut, was sie heute machen. Und dann hört man regelmässig, oh, die war super geil heute. Und, boah, hast du das gesehen? Und so, heutzutage leider ja immer mehr, dass man halt einfach das Handy vornimmt. Man es filmt oder fotelt. Jedem so, wie er will. Aber, ja, manchmal vielleicht einfach auch mehr mal ein bisschen geniessen und schauen und Details anschauen, statt einfach immer durch den hohen Kasten reinschauen. Aber das ist ein anderes Thema, wir tun hier nicht wertend.
Hanke Rump ist ja auch froh, wenn du mal siehst, wie es aussieht, wenn du drinnen stehst und irgendetwas rauf hast. Muss man auch sagen.
Also, ja, definitiv. Ja, sicher. Aber ich sage jetzt mal, Leute, die in der Kurve innen stehen, die fühlen den Moment anders. Also die fühlen den Moment anders, weil sie halt wie Teil von etwas Größerem werden, durch das, dass sie bei Choreo können mithelfen können. Haben wir halt auch wieder das Thema von Zusammengehörigkeit. Ja. Und Zusammenhalt, wo halt einfach auch wieder ein anderes Bild schafft. Oder ja, wo halt wieder auch Kurven definiert an sich, für sie.
Oh, ein Choreo funktioniert halt alleine nicht. Das ist halt schon so. Ja, da musst du
die Leute müssen mitmachen.
Brauchst schon 2-3 Nasi, oder da irgendwie, ja. Oder 2-3000 Nasi, oder da irgendwie mithelfen. Ja, aber es ist ja, so. Also, wir gehen nicht ins Stadion nach den Choreos. Also, jetzt wenn ich, Beispiel, ich bin das ganze normale, ja, für das Schlusszeichen, ein Shoot-Fan, der mein Spiel schaut, gar nicht ins Stadion weg der Choreos, aber doch auch ein bisschen weg. Also ich gehe jetzt lieber in ein Stadion schauen, auch unabhängig vom Verein, der manchmal gehe ich in die Tür schauen. Ja, spannend irgendwie, also ja, gewisse andere Leute machen. Ich gehe lieber in ein Stadion, und ich weiß, hey, Stimmung gut, Support gut und vor allem Choreos gut. Das mache ich, also da schaue ich schon ein bisschen drauf, wenn ich mal ein Match schaue, unabhängig von Sportart jetzt.
Definitiv. Also ich habe schon Matches geschaut, wo ich 90 Minuten lang nur Kurven betrachtet habe. Das Spiel gar nicht gesehen und am Schluss nicht mal gewusst habe.
Wer hätte es genau gewonnen?
Also ja, das schon. Das bekommst du ja gleich mit, wer ein Goal schießt.
Das stimmt.
Aber am Schluss keine Ahnung gehabt und jetzt irgendwie gesagt, ja, der und der hat den gefoult, Uhrenstraub und weiss nicht was alles. So,
du so, ah, der hat gespielt.
Ja, ich habe gerade die Kurve reingeschaut, sorry. Nein, also, und der ist halt echt auch durch das, dass es so ein Anziehungspunkt ist für viele Leute. Und muss ich dir ehrlich sagen, jeder lügt, der nicht in einem Stadion hockt und immer wieder mal in die Kurve hineinschaut.
Es fasziniert halt. Also, was mich auch fasziniert, ist, dass, jetzt geht es bei der grossen Geschichte eben, wenn wir jetzt Italien haben, oder ich kann wirklich Bundesliga reden, weil ich mega gerne Bundesliga schaue, oder auch zweite Bundesliga, oder auch dritte Bundesliga, das ist jetzt Deutschland noch einmal.
Eine andere Liga.
Was? Eine andere Liga, ja, haha. Es ist faszinierend, wie viele tausend Menschen in so einer Kurve einfach sind. Und du siehst ja dann nicht mehr den Einzelnen. Ich meine, es ist etwas Gemeinsames, es klatscht alles, es kumpelt alles, es hilft alles mit, es bägt, schreit alles. Das ist schon etwas, wo ja, wahnsinnig faszinierend ist. Und der unter Umständen auch mal eben die Macht oder die Strafe demonstriert, weil es sind ja auch so viele Leute, wie die glücklich sind auch gleichzeitig hässlich. Und das finde ich auch schon etwas, ja. Wo sehr fasziniert.
Du hast aber die Strahlkraft zum einen, die halt die Leute wirklich anzieht. Dann hast du die Dinge, dass dort halt aus dieser Kurve Sachen rauskommen. Aber es ist ein Choreo, es sind Gesänge und so. Und dann hast du halt echt noch den dritten Aspekt, das sind die Spruchbänder.
Mhm.
Wo halt einfach auch ein Kommunikationsmittel vor Kurve ins Stadion oder in die grosse Welt raus ist heutzutage mit den Handys. Und die Spruchbänder eben auch dort wieder ist aus der Demo-Geschichte rausgekommen, wo man dann echt übernommen hat. Und das gibt halt einer Kurve auch die Möglichkeit, sich mitzuteilen. Es ist jetzt egal, ob das kann sich aber auch um alles drehen. Also es kann sein irgendwie eine Liebesbekundung zum eigenen Verein.
Nee.
Es kann sein, jemand, der verstorben ist, der in der Kurve Teil davon ist. Es kann sein, dass es sich darum dreht, dass man irgendeinem Verband will sagen, was sie da gerade für Scheiß abziehen. Oder aber auch Kritik gegenüber dem eigenen Verein, Kritik gegenüber dem Staat, Kritik gegenüber der Bullen. Das ist genau ein Kommunikationsmittel, das den Ultras so einfach macht, sich so vielen Leuten auf das Mal können mitzuteilen. Es sei, ich sage jetzt mal 30'000 Leute in diesem Stadion und 30'000 Leute, ja, vielleicht nicht ganz alle, aber viele Leute werden das Spruchband lesen und das führt dazu, dass dann Person X an ihrem Stammtisch das wird aufgreifen und es wird darüber diskutiert. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei man dahingestellt, ja. Aber es führt dazu, dass darüber geredet wird. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel da die ganze Geschichte vom Verband mit der Aufsplittung im Fußball, mit Playoffs und weiss nicht was alles. Bin ich überzeugt, jeder Spruchband, der im Stadion ist auftaucht, gegenüber dem, hat dazu geführt, dass Leute daheim beim Schaff am Stammtisch darüber geredet haben.
Ja. Und vor allem auch, dort muss man ja sagen, also auch die vierte Gewalt vom Staat, Medien darüber geredet haben. Also, genau. Da, also ich habe mehr als einen Spruchbang auf der Titelseite von so einem Boulevardblatt gesehen mit rotem Hintergrund und weißen Buchstaben. Also, das muss man, also, es ist ein riesiges Sprachrohr. Und dort ist es dann wieder positiv, wenn möglichst viele Leute
genau.
halt durch den Kasten durchschauen und ein Foto machen, weil der FDP ist eben der Reichweite, oder? Das ist vielleicht der Vorteil von der heutigen Zeit zu dem, wo das angefangen hat. Ich meine, ja, dann hast du noch in so wahnsinnig viele Taschenkameras gehabt, die irgendwie können füttern. Einfach ein riesiges Sprachrohr und eine riesige Möglichkeit, auch vor allem zusammen bis wieder zu zeigen und vor allem auch zu zeigen, die Kurve ist im Fall nicht so zufrieden oder eben die Kurve feiert nicht. Also das ist, und das finde ich auch sehr faszinierend. Und wir haben ja eben über den Support noch geredet, der über das Stadion noch ausgeht, eben mit den Choreos, mit den Spruchbändern, die ja auch zuerst gemacht werden müssen. Da sind wir ja auch ehrlich, das ist nicht einfach so hurtig gesprayt. Und apropos Spraydosen, etwas, was ich auch faszinierend finde, mich fasziniert das Zeug einfach, ob jetzt gut oder schlecht oder so halblegal oder gar nicht legal. Wenn ich, und da rede ich jetzt auch wieder vor Bundesliga, weil ich wirklich mehr deutschlandlastig bin als italienlastig, wenn ich teilweise in Städten in Deutschland wirklich in einem Kiez bin, wo ich weiss, oder wo ich einfach weiss, der ist ein Schuttclub oder ein grosser Schuttverein, du siehst es auch auf der Strasse, dass dort ein Schuttverein ist. Ich meine, jetzt geht, glaub, Düsseldorf ist es und auch St. Pauli zu Hamburg. Du kommst keine 2 Meter, oder Duisburg ist ein ganz gutes Beispiel, du kommst keine 2 Meter ohne, zu Duisburg ist das Zebra, zu Pauli ist der Totenkopf, oder die altbekannten braun, rot, weiße Farben. Keine 2 Meter, überall in den Wängen, irgendwie eben Wandmalerei oder Murales, wie es in Italien heisst, gell?
Genau, die sogenannten Murales, ja. Das ist auch etwas, was sich dort entwickelt hat mit dem Hintergrund, dass du eigentlich, du tust aufzeigen, das ist mein Gebiet. Oder es ist unser Gebiet, sagen wir es so. Lustigerweise ist, wenn du in Italien um ein Stadion rumlaufst, merkst du genau den Punkt, wo ist der Gästensektor und wo ist er nicht. Vor dem Gästensektor wird dem tot und alles gewünscht. Irgendwie.
Revier markiert, auf genau. Diplomatisch ausgedrückt.
Genau. Und dann, wenn du wieder richtig Heimkurve kommst, merkst du so ein bisschen, dass es wieder auf eine andere Schippe geht. Also da ist dann mehr so das Glorifizieren von der eigenen Farbe. Das irgendwie Mentalitätswerte, die man auf die Wange hat hergetatscht. Ist aber auch in den ganzen Städten eigentlich auch immer so. Mhm. Die Italiener ist aber eher mehr fokussiert auf Schriftzeug.
Mhm.
Nicht auf die klassischen Graffitis, wo man sogar so in der Schweiz, Deutschland, Österreich und auch Frankreich ein bisschen weit kennt. Dort sind es ja wirklich meistens fast Bilder.
Ja.
Also die klassischen Graffitis, wie man es so ein bisschen kennt. Der Italiener ist wirklich echt so der Schreiber. Ja. Er schreibt dann auf die und die. Wir hassen euch, wir lieben unsere Farben. Und das ist auch wieder so ein Gebietsanspruch. Du hast dann in der Stadt drin, hast dann beides.
Ja.
Aber es ist auch ganz klar mit dem Gebietsanspruch. So, das ist unsere Stadt und jeder andere hat hier einfach nichts zu suchen.
Ist ja auch ein bisschen ein Game. Jetzt geht Dortmund und Gelsenkirchen, dass du in jeweilige andere Stadt schnell gehst, oder gehst herschreiben. So, ja. Dass möglichst niemand merkt. Und das finde ich auch noch. Ist ein bisschen Katz und Maus einfach für, ich finde auch das faszinierend. Ich meine, weh tut's ja effektiv niemandem. Außer, weg geht zum Ort herschreiben, wo du vielleicht mit sollst herschreiben.
Ja, nein, weh tut's niemandem. Definitiv nicht. Ich meine, es ist immer ein Wang, wo in der meisten Fall einfach grau ist, wo nachher übersprayt wird mit Farbe. Und zwar farbigen Farben. Und ich finde das, wenn es schön gemacht ist, kann das auch das Stadtbild irgendwo auch ein bisschen prägen. Weil Sportvereine haben in meiner Auffassung haben die auch einen gesellschaftlichen und sozialen Aspekt in sich innen. Viele Vereine haben meiner Meinung nach das vergessen, seit das Wirtschaftliche wichtiger geworden ist. Und finde das auch viel Städte, Dörfer, ihre Verein so verankert in sich innen haben, dass das doch in dieser Stadt auch auffallen darf, dass hier ein Verein beheimatet ist.
Klar, absolut der Meinung, dass man das machen darf. Ja. Klar, wenn es jemand stört jemandem, das ist halt einfach so. Aber grundsätzlich finde ich, eben, es tut niemandem eigentlich weh. Genau, außer wenn jetzt meine Terrasse ansprichst mit Pink, bin ich jetzt wirklich nicht gut die beste Freund. Aber zum Glück hat der selten Verein eine Pinky. Pinke Vereinsfarbe, finde ich schon. Es ist hier sehr regel so Grundfarbe, ist nur gäbig, ja.
Ja, genau. Das ist eigentlich wirklich so, die Murales, das ist etwas, wo die Trainer so recht Wert drauf legt. Weil er halt einfach mit dem sie Gebietsanspruch erheben. Bei uns in der Schweiz hat sich das auch so entwickelt, aber eigentlich mehr nach in Richtung von einer anderen Subkultur, also von der Subkultur von der Graffitis, also eigentlich tendenziell, das ist, gehört ja zum Hip-Hop, zur Subkultur Hip-Hop dazu. Und das hat eigentlich mehr Einfluss gehabt nachher auf die Ultrakultur hier. Gerade Schweiz, Deutschland, Österreich sind so die wo man so sicher kann dazu nennen. Und der Italienische wirklich so mehr, wie ich es vorher schon gesagt habe, der Schreiberling, wo das hat einfach mehr auf die Farbe eigene bezieht, auf den Gegner haben wir nicht gern.
Das ist der eine Aspekt bei diesen Murales. Der andere Aspekt, respektive für einen Italiener eigentlich, so wie er es wirklich versteht, Murales, sind die klassischen Wandbilder. Ein bekanntes Beispiel ist das Napoli an einer Hausfassade von einem grossen Block, der Diego Maradona, der dort auf der Seite von der Hausfassade gemalt worden ist. In Italien werden viele Momente oder auch verstorbene Personen mit diesen Wandbildern verewigt oder verehrt sogar, wie jetzt in diesem Fall beim Diego Maradona. Der Aspekt der Murales ist oder sie für die italienischen Ultras sehr wichtig, um unter anderem auch zum Beispiel an eigene Gruppen zu gedenken oder eben die verstorbenen Personen können zu betrauern oder sie können in Erinnerung behalten. Sie unterscheiden sich aber sehr stark von den Graffitis, wie man sie hier kennt. Murales, die sind immer sehr, Anführungsschlusszeichen, clean. Also wenn Schriftart dabei ist, dann ist sie immer sehr leserlich gestaltet. Und es hat nicht so wie bei den Graffitis verschnörkelte Ende dabei oder ineinander gepresste Buchstaben. Ich denke, das ist auch der grosse Unterschied zu den Graffitis. Murales kann man sich echt wirklich vorstellen wie ein klassisch gemaltes Bild auf einer Hauswand.
Dementsprechend sind Murales, aber auch die Graffitis, ja nicht nur ein Ausdruck von Revieransprüche oder kreative Rebellion. Sondern sie sind meiner Meinung nach oft auch stille Chronisten vor einer Kurve. Weil gerade wenn du in Italien bist und die Murales anschaust, kannst du meiner Meinung nach auch ein bisschen in die Zeit zurückreisen, respektive auch ein bisschen herausfinden, was hat die Leute so ein bisschen bewegt. Was sie aber auch sicher auch sind, ist Mahnmal für vergangene Kämpfe und ein Zeichen an eine lebendige Erinnerungskultur für die Ultras. Weil meistens bleibt die Farbe an diesen Wängen und überdauert über die Zeit raus, während alles andere längst verschwunden oder sogar vergessen ist. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr könnt spannende Einblicke mitnehmen. Wenn du Fragen, Anregungen oder Feedback hast, schreib mir gerne über meinen Kanal. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick zurück auf ein bewegtes Jahrzehnt, die 80er, die Blütezeit der Ultras. Wir reden über einen tragischen Zwischenfall rund um Vincenzo Spagnolo, aber auch das nachfolgende Statement «Basta lame, basta infame» und das tragische Ende von Fossa dei Leoni. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.